HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wenn ich abends hier ein Glas Wein trinke, ich glaube nicht, dass das gefährlich ist.
Ich glaube, so ein Gläschen in Ehren, das bringt einen nicht um.
74.000 Tote, vorzeitige Todesfälle pro Jahr aufgrund von Alkoholkonsum sind gut belegt. Und man muss sich das noch mal vorstellen, das ist, als wenn jede Woche 4 Jumbo-Jets abstürzen.
Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot.
Das heißt, ich kann Alkohol nicht über eine lange Zeit zuführen, ohne dass bestimmte Organe chronisch geschädigt werden und auch irreversibel geschädigt werden.
In Deutschland sind ungefähr 10% der Konsumenten die, die riskant trinken, die abhängig trinken.
Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst.
Es werden die ganzen negativen Begleiterscheinungen oft ausgeblendet. Dabei ist es so, dass es alle Altersklassen betrifft und alle gesellschaftlichen Schichten. Und damit verursacht Alkohol insgesamt viel mehr Leid als sämtliche anderen Drogen, mal abgesehen von Tabak.
Alkohol ist eine Droge, die massenweise Menschen in diesem Land tötet, krank macht. Da müsste die Politik unbedingt ran.
Alkohol, Alkohol, Alkohol.
Alkohol ist Ethanol, ein kleines Molekül mit großer Wirkung. Verpackt in Bier, Wein oder Schnaps, entspannt es uns, macht uns lustig und gesprächig. Zu viele dieser kleinen Moleküle allerdings machen müde, leichtsinnig und streitlustig. In den närrischen Tagen sorgt das gesellige Molekül deswegen ebenso für neue Freundschaften und Beziehungen, wie auch für Gewalttaten, Unfälle und Polizeieinsätze. Es hat Power, das Molekül, und greift mit seiner Energie ein in Stoffwechsel, Hormonsystem, Immunsystem, Nerven und Gehirn. Aber ist das jetzt schlimm? Fühlt sich doch erstmal eigentlich ganz gut an. Die Folgen des Alkoholkonsums waren 2018 ein heiß diskutiertes Forschungsthema, denn alte Weisheiten gerieten ins Wanken. Schluss mit dem Mythos vom gesundheitsfördernden Glas Wein jeden Tag. Bisherige Empfehlungen sind hinfällig. Einige Experten plädieren deshalb neuerdings für den absoluten Verzicht auf Alkohol, und das im Land, in dem im Schnitt jeder Erwachsene eine Badewanne voll alkoholischer Getränke im Jahr trinkt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nach dem standardisierten Alkoholexzess an Fasching ist Abstinenz die reine Erholung. Feierabend ohne Bier, Party ohne Cocktail, Laune ohne Wein. Wenigstens für die nächsten 45 Tage. Alkohol, alle hohl, von Narren und anderen Trinkern haben wir heute getitelt und fragen, bringt Abstinenz Erholung für Leib und Seele oder das Ende von geselligem Spaß und den unnötigen Bruch mit einer jahrhundertealten Kultur? Es hängt eine Menge dran am Trinken in Deutschland. Forscher nennen das Social Drinking. Es hängt aber auch in anderem Sinne eine Menge dran am Alkoholkonsum. Hemmschuhe für eine Änderung der Alkoholpolitik. Der Satiriker Bernd Eilert hat sie alle gesehen beim Trauerzug für Karl Sohl. Er war Deutschlands letzter großer Trinker.
Es ist still hier auf den Straßen Goslars. Den Straßen, auf denen nun Karl Sohl, Deutschlands letzter großer Trinker, zu Grabe getragen wird. Schweigend stehen einige Passanten, so gerade es geht, Spalier. Und nun kommt auch der Trauerzug auf uns zu. Der Trauerzug, der sich vor dem Trinkerheim formiert hat und der nun langsam zur ganz in Schwarz ausgeschlagenen Bierhalle zieht, wo zur Ehren des Toten noch eine Trauerrunde spendiert werden soll. Es ist ein ergreifender, es ist ein bewegender Trauerzug, der sich da an uns vorbei bewegt. Ein Flaschenmeer bildet den Anfang, ihm folgt der Kranz des Bundes Deutscher Gewohnheitstrinker, ihm folgen die Vertreter der getränkeverkaufenden Industrie, die Winzer, die Brauer, die Schwarzbrenner. Und hinter ihnen die Abordnung der Trinkerjugend. Prächtige junge Menschen, deren rote Nasen davon künden, dass ihnen Karl Sohl Vorbild war und bleiben wird. Und nun zieht auch der Katafalk mit den sterblichen Überresten Sohls an uns vorbei. Getragen von Zechbrüdern aus allen Teilen Deutschlands. Ich sehe die hochgewachsenen blonden Säufer aus Friesland, die gedrungenen Alkoholiker aus dem Breisgau, Pichler aus dem Rheinland und kernige Berliner, die ja immer dabei sind, wenn es gilt, einen sicherzustellen. Doch jetzt gerät der Zug ein wenig in Stocken. Erinnern wir uns also an Sohls erfülltes Leben. 1860 geboren, begann er schon 10 Jahre später aus Freude über den deutschen Sieg bei Sedan zu trinken, was das Zeug hielt. 28 Entziehungskuren, einfaches Delirium, Delirium tremens, Ehrengast zahllose Sanatorien. Ein reiches, ein außerordentliches Leben. Doch der Zug bewegt sich wieder. Hinter dem Sarg nun die unglaublich ernsten Gesichter der Abordnung der deutschen Antialkoholiker. Sie verlieren mit Karl Sohl eines ihrer abschreckendsten Beispiele und die Trauer über diesen Verlust hat auch ihre Gesichter gezeichnet. Doch nun ist es soweit. Der Zug hat das Ziel erreicht.
Tja, wäre der letzte große Trinker schon verstorben, der Trauerzug vorüber, wie bei dieser Reportage von Bernd Eilert aus dem Jahre 2005, dann hätte Deutschland einige Probleme weniger. Helmut Seitz ist Professor für Innere Medizin und Alkoholforscher an der Universität Heidelberg und Autor von Die berauschte Gesellschaft. Herr Seitz, wen zählen Sie denn zu den Trinkern? Wo beginnt die Sucht?
Naja, die Sucht beginnt da, wo man abhängig ist. Und Leute sind abhängig, wenn sie jeden Tag Alkohol trinken müssen. Sie können nicht aufhören, weil sie verlangen danach. Wenn sie aufhören, bekommen sie ein sogenanntes Alkoholentzugssyndrom. Sie schwitzen, es geht ihnen schlecht, sie erbrechen, sie zittern, sie werden sehr krank. Also das Ganze dreht sich um Alkohol. Sie denken den ganzen Tag an Alkohol. Sie vernachlässigen ihre sozialen, beruflichen Verpflichtungen. Sie sind dann zum Schluss außerhalb unserer normalen Sozialisierungssysteme. Das ist Alkoholismus.
Und dann gibt es aber trotzdem auch Mengen, die gefährlich sind, ohne dass man unbedingt gleich Alkoholiker oder Alkoholikerin ist. Diese bisherige Dosis, ab wo es gefährlich wird, hat sich im letzten Jahr verändert. Es gab also diese risikoarme Schwellendosis, 2 Pils oder 1 Schoppen Wein darf der Mann trinken am Tag. Für Frauen galt die Hälfte. Jetzt hinterfragen Sie das wieder. Was darf man denn heute trinken, wenn man kein Risiko in Kauf nehmen will?
Ich glaube, es ist etwas vereinfacht, wenn man das auf jeden Menschen anwendet, weil die Gefährlichkeit hängt vom Gewebe ab und von der persönlichen Struktur, also von der Genetik und von anderen Faktoren. Man nimmt also die unterste Menge, die noch gefährlich sein könnte. Und die hat sich verringert aufgrund dieser großen epidemiologischen Studien, wobei man natürlich sagen muss, wenn man Interviewstudien macht, dann ist die Antwort, die man bekommt, nicht immer 100% verlässlich. Aber es gibt gewisse Menschen, die sollten ganz wenig trinken oder gar nicht trinken. Und wenn Sie mich fragen, wer das ist, das sind die jungen Leute, also das Einstiegsalter für Alkohol ist 13, 14 Jahre. Die 13- bis 20-Jährigen sollten nicht trinken. Die Älteren über 80 sollten es möglichst vermeiden. Schwangere auf gar keinen Fall. Und Menschen, die eine Krankheit haben, die durch Alkohol verschlechtert wird. Und Alkohol macht 200 Krankheiten, sowohl die Schuppenflechte der Haut als auch die Leberzirrhose und so weiter. Da könnte ich Ihnen viele Krankheiten nennen, die schlechter werden durch Alkohol.
Das heißt, man muss damit rechnen, dass Alkohol, oder man muss es so nennen, Alkohol ein Gift ist, was eigentlich den gesamten Körper, also auch alle Körperteile, alle Organe angreift?
Ja, jedes Gewebe, jede Zelle leidet letztendlich unter Alkohol und der eine verträgt es besser und die eine Zelle des bestimmten Gewebes verträgt es besser und der andere schlechter.
Wenn Sie jetzt sagen, das muss man individuell immer so ein bisschen gucken, hängt genetisch auch ab von bestimmten Faktoren. Gibt es auch Erkrankungsrisiken, die eine Rolle spielen? Also wenn ich noch nicht krank bin, aber eben in der Familie verschiedene Erkrankungs- oder Krankheitsgeschichten habe, kann ich dann auch mit Alkoholgenuss unter Umständen schneller krank werden?
Also es gibt gewisse genetische Voraussetzungen. Man weiß das für die Leber. Da gibt es neu entdeckte Gene. Wenn man die hat und Alkohol trinkt, dann ist das Risiko, leberkrank zu werden, größer. Man weiß auch, wenn die Eltern, insbesondere der Vater, alkoholabhängig ist, dann ist das Risiko für die Kinder, Söhne, 4 bis 5 Mal höher, alkoholabhängig, sprich jetzt von der Sucht zu sein. Und man weiß auch, wenn man zusätzlich Dinge macht wie Rauchen, dann ist das ein potenzierendes Risikofaktor. Also das sind so die wichtigsten Dinge.
Sie haben als erster weltweit auch den Alkoholgenuss in Zusammenhang mit Krebserkrankungen gebracht. Wie kann man denn diesen Zusammenhang herstellen?
Ja, wir haben das vor 40 Jahren und die vielen Jahre danach untersucht, auch noch in den USA. Alkohol wird gegiftet in den Zellen zu Acetaldehyd, welches ein hochreagibles Toxin ist und sich an Eiweiße und an die Erbsubstanz bindet und wahrscheinlich der Hauptrisikofaktor für Krebs im oberen Mund-, Rachen-, Kehlkopf-, Speiseröhrenbereich ist, aber auch, und das darf man nicht vergessen, für Dickdarm- und Brustkrebs eine Rolle spielt. Die häufigsten Krebse in unserer Gesellschaft, in Deutschland und in Europa.
Das haben wir eben schon angesprochen. Diese risikoarme Schwellendosis ist geringer geworden. Nicht mehr 2 Pilz oder 1 Schoppen Wein, sondern jetzt nur noch die Hälfte davon für einen Mann. Wie kann ich das denn über die Woche verteilen? Kann ich sagen, nö, ich trinke dann die Woche nicht und am Wochenende hole ich das alles rein?
Naja, wenn Sie alles auf einmal reinholen, dann haben Sie natürlich sowas wie eine Art, wir nennen das Binge-Trinken. Sie trinken dann 4 oder 5 Getränke auf einmal. Das ist sehr, sehr ungesund, weil dann haben Sie einen hohen Alkoholspiegel und der macht dann tatsächlich auch Gehirnzellen kaputt. Also das massive Trinken ist eigentlich das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Wenn man sich an die Dosis hält, 2 Tage die Woche nichts trinkt, dann spürt man schon, dass man nicht abhängig ist. Man kann das sozusagen abschätzen. Man braucht das nicht an dem Tag. Und dann kann ich an den anderen Tagen das trinken, was empfohlen wird. Ich kann auch mal 2 Gläser trinken, da geht die Welt nicht unter. Aber ich muss immer bewusst und kontrolliert und überlegt mit dieser Sache umgehen.
Jetzt gibt es aber doch auch zahlreiche Studien, die man immer wieder vorgehalten bekommt, dass eine kleine Dosis Alkohol lebensverlängernd sei oder vielleicht auch gut für das Herz und die Gefäße, bis hin zu Schlagzeilen wie eine Flasche Wein pro Tag ist gesund. Was ist denn da dran?
Also das könnte ich natürlich jetzt in einem einstündigen Vortrag widerlegen. Aber
so viel Zeit haben
kurz
wir nicht.
Machen. Ich kann es ganz kurz machen. Ich glaube, nach der Datenlage, wenn man alles jetzt untersucht hat und retrospektiv alle Studien zusammengefasst hat, der ältere Mensch über 65, der vielleicht schon einen Herzinfarkt gehabt hat oder Risikofaktoren für einen Herzinfarkt hat, abgesehen vom Bluthochdruck, Alkohol macht Bluthochdruck, der kann durchaus ein Gläschen Wein trinken am Tag und der könnte auch davon profitieren. Denken Sie immer dran, Mormonen und 7-Tage-Adventisten, die gar keinen Alkohol trinken, leben länger als jemand, der ein bisschen Alkohol trinkt. Also diese Studien sind sehr zu hinterfragen aufgrund von vielen Faktoren, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen kann.
Jetzt steht ja die Fastenzeit unmittelbar bevor. Heute trinken viele nochmal ordentlich und ab morgen ist dann Pause, zum Beispiel 45 Tage ohne, also bis Ostern. Oder was Sie eben ansprachen, 2 bis 3 Tage mal nicht trinken, nehme ich mir dann vielleicht vor für die nächste Zeit. Ist damit der Körper entlastet?
Also das ist eine ganz gute Sache. Ich hatte da neulich darüber gesprochen. Der Körper regeneriert, die Zellen, insbesondere die Leber, wird sich erholen. Und jede Zeit, in der kein Alkohol zugeführt wird und nicht verstoffwechselt wird, hilft. Auch wenn zum Beispiel schon ein gewisser Schaden in der Leber vorhanden ist, hilft das Aufhören oder das Reduzieren massiv. Also das ist gar keine Frage.
Schmeckt Ihnen Bier oder Wein noch?
Ja, natürlich. Ich trinke gerne ein Bier und ich trinke gerne einen Wein. Ich habe aber auch schon öfters gesagt, ich kriege beim 2. Glas Kopfschmerzen und deswegen weiß ich eigentlich meine Grenze gut einzuschätzen.
Da haben Sie ja Glück. Andere haben mehr Spaß und dann mehr Schaden.
In der Tat.
Professor Helmut Seitz, Internist und Alkoholforscher an der Uni Heidelberg. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, Frau Bommel. Danke.
Alkohol alle hohl. Von Narren und anderen Trinkern der Tag in HR2 Kultur. Klingt ja alles schrecklich. Deswegen jetzt erstmal eine kurze Genusseinlage.
Truthahn mit Whisky. Man kaufe einen Truthahn von 5 Kilo für 6 Personen und eine gute Flasche Whisky. Dazu Salz, Pfeffer, Olivenöl und Speckstreifen. Truthahn mit Speckstreifen belegen, schnüren, salzen, pfeffern und etwas Olivenöl dazugeben. Ofen auf 200 Grad Celsius einstellen, ein Glas Whisky einschenken und auf gutes Gelingen trinken. Den Truthahn auf einem Backblech in den Ofen schieben. Nun schenke man sich 2 schnelle Gläser Whisky ein und trinke wieder auf gutes Gelingen. Den Thermostat nach 20 Minuten auf 250 Grad Celsius stellen, damit es ordentlich brummt. Danach schenke man sich 2 bis 3 weitere Whisky ein.
Dieser Truthahn ist noch nicht gar. Wir servieren ihn später vollständig, so vollständig das eben geht, mit Whisky. HR2 der Tag. Alexander der Große, Otto von Bismarck, Winston Churchill, Josef Stalin, sie alle taten es. Heute würde man sie als alkoholkrank bezeichnen. Ihre Trinkfestigkeit oder auch Trunksucht war bekannt und wurde von ihnen auch auf dem politischen Parkett offen ausgelebt. Trinken gehörte zum Verhandeln dazu. Wer trinkfest war, hatte die erste Runde schon gewonnen. Und wie ist das heute in Berlin mit der Flasche Bier?
Bier ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag 2, 3 Weizenbier, die müssen einfach sein, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Der CDU-Politiker Volker Kauder im Jahr 2010 in seiner Funktion als Botschafter des deutschen Bieres. Ob er damals tatsächlich täglich 1 bis 1,5 Liter Bier getrunken hat und das womöglich auch heute noch tut, sei mal dahingestellt, denn die Wahrheit liegt ja bekanntlich im Wein. Sicher ist, im Berliner Politikbetrieb wäre es ein leichtes, dieses Pensum zu erreichen. Auf Dutzende Veranstaltungen kommen die Abgeordneten in Sitzungswochen in Berlin. Fast jeden Abend gibt es Empfänge. Botschaften, Verbände und Unternehmen laden ein. Alles ist gratis, es ist gesellig, man trinkt und möchte nicht weg. Denn die rund 20 Sitzungswochen des Bundestages im Jahr sind für viele Abgeordnete geprägt von Arbeitstagen mit oft 12 Stunden und mehr und von Einsamkeit. Schließlich sind sie auch 20 Wochen im Jahr fern von zu Hause. Alkohol macht all das erträglicher, ist dabei aber, in den Worten des britischen Konservativen Boris Johnson, ein trügerischer Freund. Grund genug für den stellvertretenden FDP-Chef Wolfgang Kubicki einst zu sagen, er wolle nicht nach Berlin, dort würde er zum Trinker werden. Mittlerweile fühlt Kubicki sich in Berlin offenkundig ganz wohl. Womöglich auch, weil sich die Kultur mit den Jahren ein wenig verändert hat. 1983 hatte ein gewisser Josef Fischer von den Grünen den Bundestag noch als Alkoholikerversammlung geschmäht. Heute ist übermäßiger Alkoholkonsum eher verpönt. Bundestagsauftritte wie diesen aus dem Jahr 1994 sucht man heute daher in der Regel vergebens.
Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen.
Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst, aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist.
Der Versuch des FDP-Abgeordneten Detlef Kleinert, rechtspolitische Fragen im Plenum zu erörtern, ist legendär. Fast 2 Millionen Menschen haben sich das Video dieses Auftritts seitdem im Internet angesehen. Trinkfestigkeit gehört auch nicht mehr zur inoffiziellen Stellenbeschreibung bestimmter politischer Ämter, etwa dem des Außenministers. So sah das zumindest Frank-Walter Steinmeier von der SPD, der das Amt ja gleich 2-mal innehatte. Das war mal anders. Rituale, sich lange hinziehende Abendessen, in Russland auch gerne mal mit Wodka. Oder auch eine Flasche Slivovitz am Vormittag, kredenzt vom damaligen Präsidenten Serbiens, Slobodan Milosevic, erinnert sich Wolfgang Ischinger. Heute ist Ischinger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, war aber davor lange Jahre im diplomatischen Dienst.
Nach meiner Erinnerung hat er einfach testen wollen, ob er diesen Ischinger morgens um 8:30 unter den Tisch kriegt. Wir hatten dann gegen 11:30, wir haben lange geredet, diese Flasche Slivovitz werde wie nicht ausgetrunken.
Ob am oder gemeinsam unter dem Tisch ist nicht überliefert. Früher war mehr Alkohol gilt offenbar auch für Koalitionsgespräche. Die damalige SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles nach dem 2. Sondierungsgespräch zwischen Union und SPD im Jahr 2013.
Ja, ich kann mich erinnern, ich war 2005 bei auch den Koalitionsverhandlungen dabei, da gab es dann wenigstens Alkohol. Heute war ja echt nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wer das verfügt hat.
Die Hauptstadt ist also in jeder Hinsicht nüchterner geworden. Vollends auf dem Trockenen sitzt hier allerdings niemand.
Der Pegel sinkt im politischen Berlin. Der öffentliche Alkoholkonsum ist in der Politik mittlerweile weniger angesagt als früher, wie Franka Welz berichtete. Nach wie vor steht Alkohol aber in dem Ruf, Kontakte zu erleichtern. Wer ab und zu einen trinkt, ist regelmäßiger in Gesellschaft. Es ist leichter, Freundschaften zu schließen, so das gängige Klischee. Was ist dran? Professor Annika Herr, Gesundheitsökonomin an der Leibniz-Universität Hannover. Schafft Alkohol wirklich Verbindungen zwischen Menschen, auch in beruflichen Zusammenhängen, die es sonst nicht gäbe?
Die es sonst nicht gäbe, möchte ich nicht sagen, aber es kann dazu führen, der gemeinsame Alkoholkonsum, dass man sich besser kennenlernt und durch das erhöhte Vertrauen, dass man sagt, ich vertraue dir, ich trinke mit dir und ich gehe das Risiko ein, dass ich dir meinen wahren Typ zu erkennen gebe. Dadurch können dann Geschäftsbeziehungen zum Beispiel gesichert werden oder auch angebahnt werden.
Sie nennen das Social Drinking. Da gibt es ja so Afterwork-Partys mittlerweile oder natürlich auch Netzwerk-Events, die ja damit genau auch arbeiten. Sie sagen, das verringert die Selbstkontrolle. Das heißt, ich lerne den anderen besser kennen und das schafft Vertrauen?
Ja, also ich hole ein bisschen weiter aus. Gerne. Wir haben in anderen empirischen Studien gesehen, dass Menschen, die Alkohol trinken, mehr Geld verdienen. Also die regelmäßig, aber wenig Alkohol trinken. Also nicht Alkoholiker, sondern moderates Trinken nennen wir das. Die verdienen mehr Geld und wir haben uns dann überlegt, wie könnte man das erklären? Also wieso sehen wir dieses Phänomen? Und eine mögliche Erklärung ist, dass man einen besseren Partner findet, wenn man gemeinsam Alkohol trinkt und dann den Warentyp des anderen eventuell kennenlernt. Beziehungsweise Menschen, die nicht so produktiv sind zum Beispiel oder die nicht so gute Mitarbeiter wären, die könnten sich unter Umständen dann verraten, wenn sie Alkohol getrunken haben und vermeiden vielleicht auch das gemeinsame Trinken deshalb.
Das heißt ja auch schon in vino veritas, im alten Rom, im Wein liegt die Wahrheit. Das heißt, offensichtlich ist so eine Erwartung, man wird ehrlicher, man wird offener. Und Sie sagen, das kann man sogar nachvollziehen, wenn man diese Verbindung herstellen will. Leute, die ein bisschen was trinken, verdienen mehr Geld. Das heißt, auch Alkohol trinken gemeinsam, mal mit dem Chef vielleicht auch, ist auch gut für die Karriere?
Es kommt jetzt genau darauf an, ob man dem Chef damit zeigen will, ich bin wirklich derjenige, für den du mich hältst. Ich bin so produktiv, mit mir kannst du gut arbeiten und ich auch mit dir. Es geht ja auch um gegenseitiges Kennenlernen. Es kann ja auch sein, ich bewerbe mich in einem Unternehmen und dann gibt es dann ein Essen, in dem man sich gegenseitig kennenlernen kann. Dann erfahre ich auch vielleicht mehr über meinen Arbeitgeber und kann dann entscheiden, okay, das ist wirklich die richtige Firma für mich. Die sind fair zu mir. Wenn ich das aber nicht zeigen möchte, dann sollte man vielleicht lieber nicht mit dem Chef essen gehen. Also
es birgt
genau das ist die Frage.
Ein gewisses Risiko. Also genau. Jetzt zum Beispiel auch, wenn in diesen Tagen Fasching, Karneval, man von Auftraggebern oder Kunden eingeladen wird auf eine fette Faschingsparty, dann kann man zwar gemeinsam was erleben, das verstärkt vielleicht auch die Bindung, aber es kann auch schief gehen und unter Umständen auch langfristigen Schaden auch erzeugen, oder?
Ja, natürlich. Also wenn man über die Stränge schlägt, auf jeden Fall. Selbst das modellieren wir und sagen dann, wenn man hinterher sich an gar nichts mehr erinnern kann, dann hilft das ganze gemeinsame Trinken auch nicht. Also das sollte man tunlichst unterlassen.
Es ist ja ansonsten mit dem Alkohol am Arbeitsplatz nicht erstens nicht gern gesehen, zweitens kann das sogar zum Kündigungsgrund werden. Ihre Forschung ist jetzt nicht falsch zu verstehen. Es ist kein Plädoyer für mehr Alkohol am Arbeitsplatz.
Nein. Nein, es geht um das soziale Trinken nach der Arbeit, also nicht während der Arbeit. Nein, darum soll es nicht gehen. Wir haben auch in einer einfachen empirischen Studie gezeigt, also es ist nur eine Korrelation über Länder hinweg, dass in Ländern, in denen Alkohol, moderat Alkohol getrunken wird oder mehr getrunken wird, die Menschen bei einer Umfrage sagen, dass sie den meisten Menschen in diesem Land vertrauen können. Also das ist nur eine Korrelation, das ist jetzt nicht kausal durch den Alkoholkonsum generiert, aber das zeigt dann vielleicht auch so kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern.
Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen, mehr trinken, dann verdiene ich gut und habe außerdem bessere Nachbarn. So funktioniert es nicht, ist
klar. So funktioniert es nicht.
Und die Studie mit Kamilletee müsste man vielleicht dann nochmal machen im Vergleich.
Das hilft auch nicht, zu Hause zu trinken. Also das kann ich auch nicht empfehlen.
Das Feierabendbier kann zum Wahrheitsbeschleuniger werden, im guten wie im schlechten Sinne. Vielen Dank, Professor Annika Herr, Gesundheitsökonomin in Hannover. Schalten wir nochmal in die Küche. Truthahn in Whisky wird vorbereitet. Wann wird er serviert?
Nach einer halben Stunde öffnen, wenden und den Braten überwachen. Die Whiskyflasche ergreifen und sich eins hinter die Binde kippen. Nach einer weiteren albernen Stunde langsam bis zum Ofen hinschlendern und die Trute rumwenden. Darauf achten, sich nie die Hand zu verbrennen an die scheiß Ofentür. Sich weitere 5 oder 7 Whisky in ein Glas sich tun, dann uns so weghauen. Die Trute während 3 Stunden, ist auch egal, weiterbraten und all 10 Minuten pingeln. Wenn irgendwie möglich, zum Drahtwuhn hinkriechen und den Ofen aus dem Viech ziehen. Nochmal einen Schluck genehmigen und anschließend wieder versuchen, das Biest rauszukriegen. Den verdammten Vogel vom Boden auflesen und auf der Platte hinrichten. Aufpassen, das nicht ausrutschen auf dem scheißfettigen Kühnboden. Wenn sich trotzdem nicht vermeiden, versuchen wieder auf
Russin und Scheiße.
Am nächsten Tag den Truthahn mit Mayonnaise und Aspirin kalt essen.
Jetzt hat der Koch fertig in jeder Hinsicht. Alkohol, Alhol von Narren und anderen Trinkern der Tag in HR2 Kultur. Der Pegel steigt kontinuierlich, nicht nur beim Truthahnkoch, auch in der Menschheitsgeschichte. Die bislang älteste Kälteanlage wurde im Iran gefunden und ist über 7000 Jahre alt. Ungefähr um diese Zeit stellten unsere Ahnen aus Getreide und Wasser auch das erste Bier her, das Urbier. Und sie stellten in den folgenden Jahrhunderten fest, Trinken macht Spaß.
Seit Menschen denken können, lenken sie ihr Bewusstsein in andere Richtungen. Mit Rauschmitteln. Drogen sind hierzu die einfachsten Mittel. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat sich die Herstellung, der Vertrieb und der Verbrauch mehrmals radikal verändert. In Europa wurde der Drogenkonsum in der Neuzeit rationalisiert und verwissenschaftlicht. Wie so viele Lebensbereiche. Rausch und Rationalisierung. Wie geht das zusammen? Im Mittelalter war die Welt des Rauschs in Europa relativ klar umrissen. Dominant war insbesondere der Alkohol. Und das hatte vor allem auch praktische Gründe, berichtet der Berliner Historiker Hasso Spode.
Früher, wenn die Menschen irgendetwas trinken wollten, tranken sie vergorene Getränke. Denn Fruchtsaft oder sowas war ja nicht haltbar. Milch war nicht lange haltbar. Was trank man? Man trank Bier oder Wein. Das war auch von der Keimbelastung her das Gesündeste, was man tun konnte.
Wann und wo das Schnapsbrennen genau erfunden wurde, ist bis heute nicht vollends aufgeklärt. Einige Quellen berichten, dass in der heutigen Türkei vor etwa 1000 Jahren das erste Mal Schnaps gebrannt wurde. Allerdings war der Destillierkolben in Persien bereits 500 Jahre zuvor bekannt. Auch in China gibt es bereits im 9. Jahrhundert Hinweise auf gebrannten Schnaps. In Europa wurde das Wasser des Lebens oder Eau de Vie erst im 13. Jahrhundert hergestellt. Größere Reichweite gewinnt die Herstellung von hochprozentigem Alkohol erst im 16. Jahrhundert.
Hochprozentiger Alkohol war in Europa spätestens seit dem 19. Jahrhundert epidemisch verbreitet. Aber schon zuvor war über die Jahrhunderte ein vermehrter Konsum zu verzeichnen. Der französische Historiker Fernand Braudel konstatierte für die gesamte Epoche der Neuzeit, dass die Zahl der gewöhnlichen Zecher unaufhörlich anstieg.
Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts scheint die Trunksucht überall zugenommen zu haben. So in Valladolid, wo der jährliche Weinkonsum um die Jahrhundertmitte 100 Liter pro Person erreicht. In Venedig, wo sich die Signora 1589 erneut gezwungen sieht, streng gegen Volltrunkenheit in der Öffentlichkeit durchzugehen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts betrinkt sich London hoch und niedrig systematisch mit Gin. Auch auf deutschen Stichen von Bauernhochzeiten aus dem 16. und 17. Jahrhundert dreht sich meist gerade einer der Tischgenossen auf seiner Bank um, um den übermäßig genossenen Trunk wieder von sich zu geben.
Das Komasaufen ist also im 21. Jahrhundert durchaus kein neues Phänomen. Die Intensität des Rauschs nimmt seit dem ausgehenden Mittelalter beständig zu.
Da wird doch mal wieder deutlich, Alkohol gehört zur Menschheitsgeschichte, das Trinken zur Kultur. Professor Ulrich John, Psychologe und Alkoholforscher und Bevölkerungswissenschaftler an der Uni Greifswald. Können wir diese Jahrtausende währende Geschichte einfach hinter uns lassen?
Das können wir sehr wohl. Und zwar müssen wir dabei berücksichtigen, dass Alkoholkonsum immer betrieben wird zur Stimmungsveränderung. Und Menschen machen sich das Leben in der ganzen Geschichte schon das Leben leichter, indem sie Alkohol trinken, seien es Konflikte, seien es Belastungen in der Arbeitswelt. Und wir haben heute aber eine derart hochentwickelte Gesellschaft, dass wir diese Möglichkeiten zur Erleichterung unseres Lebens heute nicht mehr brauchen. Wir haben eine hochentwickelte Gesellschaft in Bezug auf die Bildung und auf die Arbeitsbedingungen, auch in Bezug auf unsere ganzen Lebensbedingungen. Und da benötigen wir den Alkoholkonsum sozusagen als Erleichterer unseres Lebens nicht mehr.
Trotzdem greifen viele gerne zur Flasche oder zum Glas. Wir liegen da in Deutschland ja ziemlich weit vorne. Obwohl wir wissen, dass der Alkohol in uns einiges angreift, giftig wirkt auf Herz, Kreislauf, Stoffwechsel oder auch Krebs wird mit Alkoholkonsum in Verbindung gebracht. Davon haben wir schon gehört. Sprechen wir mal über diese gesellschaftlichen Folgen, die das dann nach sich zieht. Welche Kosten macht das denn eigentlich? Welche Schäden entstehen, die die Gesellschaft tragen muss?
Die Gesellschaft hat natürlich vor allem medizinische Folgen zu tragen. Denken Sie allein daran, dass wir in der medizinischen Versorgung ungefähr 10% unserer stationären Betten mit Menschen belegen, die Alkoholfolgeerkrankungen haben. Aber es hat auch vielerlei weitere Folgen. Denken Sie an Arbeitsprozesse, die beeinträchtigt werden. Der wesentliche Punkt ist aber, dass wir uns in der Gesellschaft eben mit dem Alkohol auseinandersetzen müssen als einem Produkt, das unsere Gesundheit schädigt, für das es aber Interessenten gibt, mit dem Ziel, dieses Produkt möglichst breit auf dem Markt zu platzieren. Und das sind eben die Alkoholproduzenten. Und das führt eben dazu, dass wir als Bevölkerung soziale Normen entwickeln, die ich einmal als ausgesprochen alkoholpermissiv oder alkoholfreundlich bezeichnen würde. Wenn wir uns einmal in unserem Alltag betrachten und uns dabei beobachten, wie wir in einer fröhlichen Runde Alkohol zu uns nehmen, dann ist das im Allgemeinen eben mit einer besonders positiven, ausgelassenen Stimmung verknüpft. Und gleichzeitig kann der Alkohol natürlich auch dazu dienen, dass ich mich immer mehr in eine Depression hinein begebe. Also Alkohol ist eine besonders versatile Suchtsubstanz. Und
da steht eine große Akzeptanz dahinter. Also
da steht
diese
eine
Bilder
besonders große Akzeptanz dahinter. Und diese große Akzeptanz wird eben besonders durch Alkoholwerbung, also Werbung für alkoholische Getränke, befördert. Und das ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Entwicklung, die unseren hohen Konsum besonders begünstigt in Deutschland. Und dagegen anzugehen, gilt es für uns im Bereich von Public Health.
Das ist ja aber auch was, was ganz tief sitzt. Also wenn man sich zum Beispiel Posts anguckt, was Leute aus dem Urlaub schicken, da sind dann oft solche Szenen, man sitzt am Strand oder mit einem wunderbaren Blick und da steht natürlich das Glas Wein auf dem Tisch oder ein Cocktail. Das ist sowas, was ganz fest verankert ist, auch wieder in einer gewissen Art von Kultur. Aber beim Rauchen zum Beispiel war das ja auch mal so. Das wurde mit Abenteuer und Freiheit assoziiert, auch über die Werbung. Und im Restaurant gehörten die Raucher früher selbstverständlich dazu. Heute müssen sie rausgehen oder sitzen geächtet an Flughäfen in Glaskästen. Ist so ein Umdenken bei Alkohol auch denkbar?
In jedem Fall. Sie haben bereits sehr schön ausgedrückt, wie stark dieses Triviale sozialer Normen wirkt. Unser ganzes Leben wird durch soziale Normen ganz stark beeinflusst. Und die soziale Normen mit diesem Bild, mit dem Sonnenuntergang und dem Alkohol, was Sie so wunderbar beschrieben haben, das ist eben ein Bild, das in der Alkoholwerbung aller Orten zu finden ist. Und uns wird ja dieses wunderbare Gefühl der Entspannung damit implementiert. Und die Lernpsychologie lehrt uns eben, dass das Lernen immer über Verknüpfungen funktioniert und wir lernen eben diese Verknüpfung von angenehmer Stimmung und Alkoholkonsum. Das entspricht aber nicht der Realität. Das muss nicht so sein. Und wenn zum Beispiel Menschen sich einmal entschließen, eine Fastenzeit in Bezug auf Alkohol einzuhalten, dann werden sie auch ein wenig spüren davon, dass sie sehr wohl in ausgelassene Stimmung kommen können, auch ohne Alkohol.
Wenn man sich das gesellschaftlich anschaut, Herr John, dann ist es ja so, beim Rauchen hat sich das etwas verändert. Beim Alkohol ist eigentlich alles noch erlaubt, Werbung genauso wie das Trinken an sich und das Erwerben überall. Cannabis wiederum ist verboten und da gibt es ja auch einen Kampf für die Legalisierung, wo immer argumentiert wird, ja, aber Alkohol ist doch genauso schädlich oder noch schädlicher und das darf man überall. Kann man das ins Verhältnis setzen?
Nein, überhaupt nicht. Wir sollten nicht ein Suchtmittel gegen das andere ausspielen. Wenn wir die Lebensqualität fördern wollen in der Gesellschaft, dann müssen wir darauf hinwirken, dass die Menschen sich möglichst gesundheitskonform verhalten in ihrem Alltag. Und dazu gehört unter anderem, dass man im optimalen Fall gar keinen Alkohol trinkt oder zumindest sich auf einen Weg begibt, seinen täglichen Konsum, egal wie viel man konsumiert, zu reduzieren. Beim Tabakrauchen haben wir ebenfalls eine ganz klare Botschaft, der Tabakkonsum sollte unterlassen werden und das gilt auch für alle anderen Suchtmittel. Wir sollten nicht dahin kommen zu sagen, wenn wir dieses eine Mittel verbieten oder damit restriktiver umgehen, dass wir das andere eher erlauben, sondern alle Suchtmittel haben eine Schädigung unserer Lebensqualität zur Folge und wir haben in Deutschland, das darf ich dazu sagen, mit der medizinischen Versorgung extreme Fortschritte erzielt. Wir gewinnen alle 4 Jahre ein Lebensjahr hinzu. Wir werden immer älter. Und wenn wir Prävention ernst nehmen würden, dann würden wir ein zweites Lebensjahr alle 4 Jahre hinzugewinnen. Das zeigen uns die neuesten Befunde aus der Bevölkerungsmedizin. Und dazu gehört eben auch, dass wir Suchtmittel möglichst links liegen lassen, soweit es in unseren Kräften steht.
Sie selbst haben sich zum vollkommenen Verzicht auf Alkohol entschlossen. Haben Sie noch Freunde?
Ich habe sehr viele Freunde und ich kann Ihnen verraten, dass ich auch in Gemeinsamkeiten und bei sozialen Anlässen äußerst ausgelassen sein kann und viel Spaß haben kann.
Es geht. Also Professor Ulrich John, Psychologe und Alkoholforscher an der Uni Greifswald, plädiert für den vollkommenen Verzicht auf Suchtmittel. Ganz herzlichen Dank.
Prost.
Prost. Naja. Das ist das Leben. Trinken oder getrunken werden.
Getrunken werden? Sie will doch niemand trinken.
Will nicht. Mich kann niemand trinken, weil ich ja trinke. Aber wenn ich einmal mit dem Trinken aufhören würde, nicht auszudenken.
Tja.
Herr Ober, noch einen halben.
Robert Gernhardt nimmt's philosophisch. HR2 der Tag. Schweden und Norwegen gehören in Europa zu den Ländern mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Alkoholkonsum. Das war vor über 100 Jahren noch anders. Da hatten die Schweden ein riesiges Alkoholproblem. Dann wurde umgesteuert und jetzt gilt all das, über das in Deutschland nur diskutiert wird. Werbeverbot, hohe Preise, Verkaufsbeschränkungen. Carsten Schmieser über die Wirkung der Alkoholregulierung.
Schweden sind sehr zurückhaltende Menschen und das erklärt die ganz besondere Faszination Alkohol, gerade für die Jüngeren. Er macht locker und lässt sie viele Hemmungen vergessen. Aber nicht sonntags, nicht montags, dienstags und auch nicht donnerstags. Da bleiben die meisten Schweden nüchtern, um am Mittwoch, dem Lillördag oder kleinen Samstag, dann natürlich freitags und am richtigen Samstag gern nochmal viel zu tief ins Glas zu schauen. Sonntags ist dann Katertag. Anders ließe sich das alles hier auch nicht bezahlen. Alkohol ist teuer. Im Vergleich zu Deutschland wird das Doppelte bis Dreifache verlangt. Wer kann, der fährt regelmäßig über die Ostsee, etwa nach Estland. Oder nach Deutschland und dort, das ist ja gerade ein Geheimtipp unter Studenten, bevorzugt zu besonders günstigen Discountern auf dem Land. An den Unis werden neuerdings eigene Busreisen dorthin organisiert. Nun könnte man meinen, dass die Schweden das alles nicht gut finden, diese Trockenperiode unter der Woche, die hohen Preise und vor allem die strikten Verkaufsregeln. Getränke mit mehr als 3,5% Alkohol gibt es nur in staatlichen Systembolaget-Läden, nur für über 20-Jährige und auch nur bis Samstagnachmittag. Aber das ist für die meisten okay. Und der Systembolaget, liebevoll System abgekürzt, rangiert bei Beliebtheitsumfragen ganz oben, gleich nach dem Finanzamt, das hier auch Meldebehörde ist und wie der Alkoholhandel ein Symbol für den gutmeinenden, behütenden schwedischen Vaterstaat. Aktuell lässt System in der Fernsehwerbung einen amerikanischen Geschäftsmann gegen die Wand laufen, der nämlich versucht, dem staatlichen Sprithandel kapitalistische Grundlagen beizubringen. Pass auf, sagt er, jetzt zeige ich dir alle Tricks der Branche. Nummer 1, denke immer nur an Profit.
I'm gonna teach you all the tricks of the trade. Chapter 1, focus on the profit. It's very interesting.
We're not looking to make a profit.
Aber wir sind nicht an Gewinnen interessiert, sagt die schwedische Verkäuferin. So hat es System geschafft, sich das Image eher eines Beraters zu geben, der es gut meint mit den Kunden. Und das heißt auch, der versucht, sie zu weniger Alkoholkonsum zu bewegen. Das hat offenbar Erfolg. Seit einigen Jahren senken die Schweden ihren Spritverbrauch, der im vergangenen Jahr im Schnitt aller über 15-Jährigen bei 8,8 Litern reinem Alkohol lag. Das entspricht 92 Weinflaschen. Apropos Wein. Er hat weit weniger Alkohol als harte Drinks und er wird hier immer beliebter, sagt Björn Trolldal von CAN, dem Zentralverband für Alkoholaufklärung im schwedischen Rundfunk. Früher war Schweden ein klassisches Schnapsland. Seit Ende der 1970er Jahre sinkt der Schnapskonsum aber und es wird stattdessen mehr Wein getrunken. Es ist vor allem der Weinkonsum, der hier seit Jahren zunimmt. Während der generelle Spritverbrauch der Schweden rückläufig ist. 2018 um 2% im Vergleich zum Vorjahr. Und über die vergangenen 10 Jahre sehen wir einen Rückgang des Alkoholkonsums um 7%. Die Entwicklung ist also nicht neu, sondern Teil eines langfristigen Trends.
Es geht also, Carsten Schmiester, über die Alkoholregulierung in den skandinavischen Ländern. Professor Gerd Gleske, Gesundheitsökonom an der Uni Bremen, wäre das wünschenswert, so wie in Skandinavien, hier auch in Deutschland?
Also es ist aus meiner Sicht dringend erforderlich zu intervenieren. Das muss von der Politik geschehen, weil wir eben sehen, dass doch viele Möglichkeiten für die Alkoholindustrie bestehen, sich immer wieder in den Vordergrund zu stellen, über Werbung, über ganz bestimmte Botschaften. Wir haben Interessenverbände auch auf europäischer Ebene. Wir haben eine sogenannte European Foundation for Alcohol Research. Das hört sich so an nach einer Forschungsstelle für diejenigen, die den Alkohol in den Markt bringen. Das ist zunächst mal sozusagen ja nicht verboten, eine Forschungsstelle zu haben, aber man sieht, dass die Alkoholindustrie eine solche Forschungsstelle dann zum Beispiel mit 500.000 pro Jahr dann finanziert auf europäischer Ebene und im Grunde genommen immer wieder darstellt, dass doch Alkohol etwas ist, was in Maßen getrunken auch gesund wäre. Und wir wissen gleichzeitig natürlich, dass vieles, was in die Werbung läuft und vieles, was sozusagen über die Werbung dargestellt wird, genau das konterkariert, dass man im Grunde genommen nicht den maßvollen Umgang mit Alkohol darstellt, sondern im Prinzip vor allem die Jugendlichen, die 12- bis 16-Jährigen beeinflusst. Und das ist in Studien auch nachgewiesen worden von der Uni Kiel, immer häufiger zum Alkohol zu greifen und das ist dann auch noch sozialschichtspezifisch unterschiedlich, sodass man sagen muss, es werden genau die Gruppen angesprochen, die möglicherweise eben tatsächlich auch dann beim Alkohol bleiben und den Alkohol als eine Bewältigung im Alltag betreffen. Mhm. Also insofern, wenn die Politik da nicht reagiert, dann wird sich daran auch nichts ändern, weil die Lobbyarbeit und die Lobbytätigkeit der Brauer im weitesten Sinne, der Weinhändler, der Weinanbauer sicherlich so groß ist in Europa, dass man da kaum etwas gegensetzt, wenn man nicht auch mit Verboten arbeitet.
Das heißt, es steht so eine Lobby dahinter wie bei der Automobilindustrie. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Geld verdienen. Dann gibt es natürlich noch die Gastronomie, den Sport, die Werbung, die ja auch dranhängen. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, spricht für ein Werbeverbot, vielleicht auch für eine Beschränkung der Kaufmöglichkeiten für Jugendliche unter 18?
Also das auf alle Fälle. Also das Werbeverbot ist ja immer wieder in der Diskussion und es ist, glaube ich, kaum ein Land, in dem wir mehr Möglichkeiten haben für die Alkoholindustrie als zu werben. Bei uns noch immer im Fernsehen. Eiskalt, glasklar, Perle der Natur, das Bier. Also das kommt ja immer so frisch und cool und sexy rüber. Und es hat immer wieder damit zu tun, dass in der Werbung eben der Aspekt dargestellt wird, Alkohol fördert die Kommunikation. Und was dazu kommt, und das macht nochmal den großen Unterschied zum Beispiel zu Zigaretten aus, bei Tabak weiß man in der Zwischenzeit, dass die Gesundheitsgefährdung groß ist. Drum konnte man da auch Werbung in breitem Maße in der Zwischenzeit verbieten. Im Fernsehen darf nicht mehr geworben werden. Bei Alkohol taucht ja immer wieder der Punkt auf, dass Alkohol in Maßen genommen gesundheitsförderlich sein soll. Also da wird noch immer mit Gesundheit gespielt und natürlich der Hinweis gegeben, dass man in diesem Zusammenhang ja nicht grundsätzlich etwas verbieten sollte, was eben letzten Endes möglicherweise für die Gesundheit zuträglich ist. Also ja, das alles macht die Sache so schwierig und das ist die Abgrenzungsnotwendigkeit, die politisch gemacht werden muss, dass man weiß, Alkohol kostet im Jahr etwa 40 Milliarden Euro mit allen Folgekosten, mit allen Krankheiten, allen Todesfällen. Und das sollte Grund genug sein, hier politisch zu intervenieren.
Also Werbeverbot, Jugendliche kriegen es nicht mehr unter 18. Sollte man vielleicht so weit gehen, weil diese Studien, so ein bisschen Alkohol ist ja doch gar nicht so schlecht oder sogar gut für den Körper. Damit haben wir ja spätestens jetzt hier in der Sendung auch aufgeräumt. Wäre dann nicht sogar möglich zu sagen, wir brauchen überhaupt ein komplettes Alkoholverbot?
Also ein Alkoholverbot wird man nicht durchsetzen können. Das ist die Prohibition, die uns lehrt, dass bei Verboten natürlich dann Umgehungsstrategien gefahren werden. Aber wir brauchen kontrollierte
Alkoholabgabe. Also Schmuggel und organisierte Kriminalität blühen dann und man nimmt keine Steuern an.
Das ist völlig richtig. Also dann hat der Staat über 3 Milliarden, die ja eingenommen werden, verloren. Und im Grunde genommen haben wir dann einen unkontrollierten Weg der Alkoholabgabe. Also warum kann man nicht eben auch Möglichkeiten finden, wie das in Frankreich der Fall ist, in skandinavischen Ländern der Fall, wo ja auch Alkohol getrunken wird, aber deutlich in geringerem Umfang. Wir sind ja nach wie vor relativ weit an der Spitze, zwischen 10 und 11 Litern, in skandinavischen Ländern deutlich weniger, sicherlich ein Drittel etwa weniger. Das hat auch damit zu tun, dass man eben tatsächlich Abgabestellen hat, dass man sozusagen das Alter klarer kontrolliert. Sie werden gefragt nach ihrem Pass, nach ihrem Personalausweis und dass man eben ganz bestimmte Regeln einhält, wie Alkohol sozusagen in die Gesellschaft hineinkommt. Das heißt, dieses Gesundheitsargument oder dieses freie Argument, freie Bürger, freie Gesellschaft, zählt da nicht mehr, wo tatsächlich auch gesundheitliche Schäden, insbesondere bei Jugendlichen, beginnen erkannt zu werden und wo man weiß, Werbung und der freie Verkauf von Alkohol trägt einen Großteil dazu bei, dass hier keine Grenzen eingehalten werden.
Die Brauer und die Spirituosenindustrie, die plädieren ja eher für Prävention. Eine andere Schraube, die vielleicht ja doch ein bisschen besser wirken könnte, sind dann die Steuern vielleicht. Das ging ja schon mal vor über 10 Jahren, wurde die Steuer auf Alkopops erhöht, also diese alkoholhaltigen Süßgetränke. Seitdem ist aber in der Richtung nichts mehr passiert. Wäre das nicht der einfachste Schritt?
Das wäre auf jeden Fall einer der Schritte. Ich glaube, man kann gar nicht mit einem einzigen Schritt das Problem angehen, sondern man muss mehreres angehen. Bei den Alkopops, das war ein gutes Beispiel dafür, dass seinerzeit die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ja agiert hat und im Grunde genommen dann eben durch die erhöhten Preise auch die Jugendlichen davon abgehalten wurden, die Alkopops zu nehmen. Aber wenn man es genauer anguckt und die Folgen anguckt, dann wurden eben keine Alkopops mehr getrunken, sondern es wurde, wie man so schön sagt, vorgeglüht mit reinem Alkohol, also mit Wodka oder dergleichen, bevor man dann in die Diskos ging. Also das heißt, wir haben letzten Endes das Problem verschoben und das darf man nicht vergessen an dieser Stelle, dass eben diese Verschiebung eben immer noch möglich ist und dass für die Verschiebung dann auch im Prinzip Werbung gemacht wird, weil diese Alkoholiker, diese höherprozentigen Mittel ja in der Werbung immer wieder auftauchen und auch wieder damit Kommunikation zu tun haben. Denken Sie an Rum, an Bacardi oder ähnliche Dinge, die ja irgendwie Lebenslust immer vermitteln. Also ich glaube, dass diese Situation, Werbung einerseits, die Jugendlichen, die angesprochen werden, andererseits die Fragestellung des ungehinderten Zugangs, Tag und Nacht ist Alkohol verfügbar, das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht verändert werden müssten und die natürlich dann den Alkoholverkauf auch drastisch einschränken würden. Und da ist die Lobby tatsächlich offensichtlich so stark, die dann sagt, naja, wenn wir Alkohol einschränken, dann müssen wir auch Fett oder da müssen wir auch Zucker, da müssen wir all das einschränken. Denn wir wissen ja, dass man es zum Leben für den gesellschaftlichen Wert braucht. Es ist nicht schädlich, wenn man es in Maßen trinkt. Es kann sogar der Gesundheit dienen. Also all diese Argumente müssen entkleidet werden und es muss deutlich gemacht werden, dass hier politisch interveniert werden muss.
Der Staat muss eingreifen und zwar umfassend, sagt Professor Gerd Gläske, Gesundheitsökonom an der Uni Bremen. Vielen Dank. Falls Sie sich jetzt inspiriert fühlen, nach dem Gehörten auch ohne Alkoholverbot auf das Zellgift zu verzichten oder die Fastenzeit mal für eine Pause vom Alkohol zu nutzen, dann stellt Ihnen Martin Maria Schwarz eine Trinkalternative vor.
Es donnert ab und zu schon mal ein Zug vorbei an diesem Neubau des Weinguts Leitz, wo nicht nur eine Vinothek, sondern auch eine stattliche Kältehalle frisch entstanden ist. Aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal geht es ja um das hier. Es sieht aus wie Wein, es hört sich an wie Wein, es riecht auch wie Wein, es ist sogar auch Riesling, aber eben mit 0,0% Alkohol. Die Anregung, sich auf dieses Segment vorzuwagen, bekam Johannes Leitz von seinem norwegischen Importeur, ist schon ein wenig länger her.
Der hat schon vor 10 Jahren zu mir gesagt, Johannes, mach doch bitte mal eine Alternative für die Leute, die nach Hause fahren müssen, in einem tollen Restaurant, meistens sind es ja, muss man sagen, leider die Frauen, und dass die da nicht immer vor einem Glas Apfelsaft und Coca-Cola sitzen.
Bei Leitz regten sich Zweifel, denn der Auftrag lautete, mach mir einen hochwertigen Traubensaft.
Dann habe ich gesagt, Ott Ivar, das sind über 200 Gramm Zucker, das ist ja auch irgendwo nicht gesund.
Auch gefielen dem Winzer die bisherigen Weine nach Alkoholentzug nicht.
Und dann habe ich die neueste Generation der Vakuumdestillation entdeckt.
Eine Vakuumdestillation ermöglicht die frühere Verdunstung von Alkohol als erst bei 80 Grad Celsius.
Und unter Vakuum war das die ganze Zeit bei ungefähr 32 Grad Celsius, dass der Alkohol verdunstet ist. Und jetzt bei der neuesten Generation schon bei 28 Grad Celsius.
In Rheinhessen ist Leitz auf der Suche nach einem solchen hochwertigen Destillationsapparat fündig geworden. Im Moment sowas wie State of the Art. Können aber 4 Grad Unterschied wirklich den Unterschied machen zu allem, was vorher auf dem alkoholfreien Weinmarkt war und reichlich kastriert schmeckte? Alles spricht dafür, denn das, was da im Glas ist, hat eindeutig die typischen Riesling-Gäraromen, ein wenig Apfel, ein wenig Pfirsich, bewahrt. Das Getränk ist stoffig, verfügt um eine Geschmackskurve, kurz, bietet Weingenuss ohne Alkoholpegel. Das mag schon dem neuen Destillierverfahren zuzurechnen sein.
Aber halt auch, dass wir einen richtig guten Wein destillieren. Und es ist ja nicht so, dass wir den alkoholfreien Wein neu erfunden haben. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt im Jahr 2017 an die höchste Grenze des Machbaren gehen, egal was es auch kostet. Also jetzt nicht sagen, man tut einen einfachen Wein destilliert, sondern man sagt, man destilliert einen sehr guten Wein unter dem State of the Arts und kriegt dann sowas. Und jetzt ohne Mist, ich habe es schon nie mir so gut präsentiert wie heute.
Es geschieht derzeit eine Menge bei der Kreation nicht-alkoholischer Getränke mit hohem Genusswert. Es gibt ambitionierte Saftproduzenten, die geniale Obstsaft-Cuvées herstellen. Diese stellen eine starke Konkurrenz dar, unter rein kulinarischem Aspekt. Aber wenn man den Gesundheitsfaktor hinzuzieht, dann hat dieser 1-2-0-Wein, wie er heißt, einen klaren Vorteil. Er liegt mit 50 Gramm Zucker pro Liter weit unter den Werten von Apfel- und Orangensäften beispielsweise.
Also ich glaube, so wie das alkoholfreie Bier vor 10 Jahren belächelt wurde, und ich würde fast sagen, dass im Moment wahrscheinlich ein Viertel alkoholfrei getrunken wird, gerade im Weizenbiersektor, glaube ich auch, dass es da eine Riesenzukunft für alkoholfreien Wein gibt, hochwertig.
Und das war der Tag für heute. Ein potenzielles Risiko ist jedes Glas Wein, Bier oder Schnaps. So viel ist klar geworden. Manche ziehen daraus den Schluss, Verzicht ist der einzig wahre Weg. Wessen Ding das nicht ist, der sollte den Alkohol in welcher Form auch immer wenigstens genießen. Und das nicht an jedem Tag so umfangreich wie ein Fasching. Herz, Leber und Immunsystem sagen Dank. Wenn Sie moralische Unterstützung in der Fastenzeit benötigen, können Sie diese Sendung jederzeit nachhören unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.